Ihr Lieben, ich freue mich so sehr, dass ihr auch in diesem Jahr wieder hier seid und im Namen eurer Katze für ein glückliches und gesundes Katzenleben losgeht. Und für alle, die hier neu sind, erstmal ein happy, happy welcome. Ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen, hier gelandet zu sein. Im Gegenteil, ihr werdet ganz viel wertvollen Input für euch und für eure Katzen mitnehmen können. Wir starten, ich behaupte mal, ein bisschen unkonventionell in dieses neue Jahr. Und die heutige Podcast-Episode ist eine ganz besondere für mich. Wahrscheinlich wird es hier auch hier und da ein bisschen emotional werden. Und da hier einmal der Hinweis an euch, bitte hört euch diese Folge nur an, wenn es euch gerade gut geht. Also das heißt, wenn ihr euch emotional ja soweit stabil fühlt. Ja, ich leg einfach mal los. Ich denke, ihr werdet gleich selber für euch merken, ob das gerade ein Thema ist, ja, was euch quasi anspricht, womit ihr euch ein bisschen näher beschäftigen möchtet oder ja, vielleicht eher ein andermal.
Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt.
Ich möchte heute dem Thema Sterben einen Raum geben. Denn jedes Leben geht einmal zu Ende und so auch das unserer geliebten Katzen. Auch wenn wir den Gedanken viel lieber verdrängen würden, ist es jedoch super wichtig, dass wir einfach darüber sprechen und uns damit auseinandersetzen. Es gibt nämlich so einiges, was wir in der letzten Lebensphase für unsere Katze und auch für uns tun können. Wir können dieses ja vermeintlich schwere Thema nämlich aktiv selber in die Hand nehmen. Und das ist auch, finde ich, eigentlich ein ganz schönes Gefühl.
Pet Talks Katze wird dir präsentiert von der Deine Tierwelt Club App. Wenn deine Katze für dich an erster Stelle steht, dann wirst du die App lieben. Denn damit verfolgst du nicht nur das Verhalten und die Aktivitäten deiner Fellnase, sondern sammelst auch wichtige Gesundheitsdaten. Alles mit nur einem Fingertippen. Übrigens findest du auch in der App unsere spannenden Podcast-Folgen, sowie die, die du jetzt gerade hörst. Tauch also ein in die spannenden Podcasts während deiner Spaziergänge oder entspannten Kuschelabende mit deinem vierbeinigen Freund. Sie bieten nicht nur Einblicke in die Welt der Tiere, sondern auch wertvolle Tipps von Experten. Und vergiss nicht, unsere Magazinartikel durchzustöbern, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben und Antworten auf all deine Fragen rund um dein Haustier zu finden. Also worauf wartest du noch? Entdecke die Club-App und werde Teil unserer Community. Den Download-Link findest du in den Shownotes und jetzt ganz viel Spaß beim Podcast.
Ich nehme euch noch mal so ein bisschen mit in den Hintergrund, denn ursprünglich sollte diese Folge schon im November erscheinen. Der Redaktionsplan, der steht immer schon lange fest, alles war eigentlich fix. Doch das Leben hatte andere Pläne, wie das manchmal so ist. Wenn ihr mir bei Instagram folgt, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass zwei meiner Katzen im August eine Krebsdiagnose erhalten haben. Und ja, das hat uns erstmal ganz schön den Boden unter den Füßen weggerissen und vieles durfte seitdem in den Hintergrund treten. Meine Blinky, meine absolute Seelenkatze, die so gut wie immer an mir klebte, hatte zwei OPs überstanden und wir haben sie ganzheitlich, so gut es ging, unterstützt und in vielerlei Hinsicht wirklich alles für sie getan. Und vor ein paar Wochen hat sich ihr Zustand dann trotz allem plötzlich drastisch verschlechtert. Ende November sollte dann ein neuer Tumor operativ entfernt werden und ja, wir haben vorher noch mal eine Ultraschallkontrolle gemacht, um nach Metastasen zu schauen und ja, der Krebs, der war mittlerweile wirklich überall und die Maus hatte sehr, sehr starke Schmerzen. Ja, und an diesem Tag, Ende November, durfte ich meine Blinky gehen lassen. Und ihr hört wahrscheinlich, wie nah es mir geht. Es ist immer noch ziemlich hart. Mich begleitet es jeden Tag und sie fehlt einfach unendlich doll. Ich habe gerade auch einen richtigen Kloß im Hals. mein Puls rast, aber ja, das ist okay. Es ist okay und das darf da sein. Und auf der anderen Seite tut es total gut, darüber auch einfach zu sprechen, sich zu trauen, darüber zu sprechen und einfach zu teilen, was einen bewegt. Ich hatte ja auch in meinem Newsletter so eine kleine persönliche Podcast-Reihe gemacht, wo ich das Ganze noch mal ein bisschen tiefergehend geteilt habe. Und auch das tat sehr gut. Und ich habe so viele liebe Rückmeldungen von euch bekommen. Und ja, trotzdem bin ich froh, dass ich heute nicht alleine mit dem Thema bin. Ich habe mir nämlich einen ganz, ganz tollen Gast eingeladen. Ich habe die liebe Carina Heidemeier heute an meiner Seite, eine ganz, ganz tolle, geschätzte, liebe Katzenkollegin, die auch einfach perfekt für das heutige Thema geeignet ist. Und ja, ich bin einfach ganz dankbar, dass sie heute hier ist. Also Carina, so, so schön, dass du da bist, von ganzem Herzen. Einfach nochmal danke. Wir waren ja auch in der letzten Zeit ein bisschen im Austausch und das hat wirklich ja sehr, sehr gut getan. Und genau, ich übergebe das Mikro jetzt erstmal einfach an dich. Vielleicht magst du ja uns dich noch mal kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
Ja, hallo Tina, auch dir erstmal Dankeschön für diese Einladung und dass wir heute über dieses Thema sprechen dürfen in diesem Rahmen. Und ich kann dir sagen, mein Herz klopf genauso, wenn du davon erzählst, was dir jetzt gerade widerfahren ist, weil ich ja einfach ganz, ganz arg mitfühle, was in dir los ist, was in den letzten Wochen bei dir los war. Ich bin diesen Weg auch schon zweimal gegangen, mit etwas anderen Umständen und ich weiß, wie schwer das ist, wie schwer das auch noch wird und immer wieder sein wird, aber ich weiß eben auch, wie gut es ist, darüber zu sprechen und sich auch über die Erfahrung auszutauschen. Weil mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir diese Erfahrung nicht nur einmal im Leben machen mit unseren Haustieren. Ich bin auch jedes Mal froh, wenn ja, ich Menschen an meiner Seite habe, die mir zuhören, die Ähnliches erlebt haben und ja, mit denen man diesen Schmerz auch einfach teilen kann, genauso wie all die schönen Erinnerungen, die wir mit unseren Tieren in den letzten Jahren ja so erlebt haben. Und bevor wir jetzt weiter einsteigen in dieses doch sehr aufregende, traurige, aber auch irgendwie schöne Thema, sage ich ein paar Worte zu mir. Ich bin Carina. Ich lebe in Rostock an der wunderschönen Ostsee, also gar nicht so weit weg von Tina. Und ich arbeite jetzt seit fast 10 Jahren in einem Hospiz für sterbende Menschen in Rostock. Und seit ungefähr 2 Jahren bin ich als Katzenverhaltensberaterin in Rostock unterwegs und ein bisschen länger schon als mobile Katzenzitterin. Und ja, ich habe 2 Kater an meiner Seite, den Smokey und den Mimsy, und habe aber auch in den letzten Jahren eine Katze und einen Kater verloren. Ja, im Rahmen meiner Tätigkeit als Katzenverhaltensberaterin begleiten mich auch immer wieder palliative Katzenfälle, ja, wo ich einfach dann aktiv zu Hause unterstütze oder auch aus der Ferne. Und grundsätzlich arbeite ich primär mit Hausbesuchen bei meinen Katzenkunden. Das heißt, ich gehe zu den Leuten nach Hause, helfe ihnen bei ihren Herausforderungen mit den Katzen.
Danke auf jeden Fall für die schönen einleitenden Worte über dich. Ich fand auch schon immer so diese Kombi bei dir sehr spannend und auch ja diese Arbeit im Hospiz, die du da noch leistest, denn das ist ja in der Regel irgendwie nicht so was Typisches, ne? Wenn man jetzt so neue Menschen kennenlernt und da dann auch nochmal spricht, was sie denn sonst noch so machen vielleicht, ne? Außer so in der Katzenbubble unterwegs zu sein. Ja, das fand ich schon immer sehr spannend und ich sag mal, so viel Hintergrundwissen habe ich da auch noch nicht von dir, deswegen interessiert es mich wirklich auch persönlich, da nochmal so tiefer reinzugehen. Vielleicht magst du uns einmal so ein bisschen mitnehmen, wie bist du da überhaupt ja hingekommen? Es ist ja, wie gesagt, jetzt nicht so der typische Berufswunsch, ne, von so jedem Jugendlichen, wenn man so aus der Schule kommt irgendwie. Und was gefällt dir daran, an dieser palliativen Arbeit? Was kannst du vielleicht auch für dich darin mitnehmen jeden Tag?
Ja, also in die Hospizarbeit bin ich eigentlich eher zufällig gestolpert, kann man schon fast sagen. Also ich war viele Jahre in der Altenpflege gearbeitet, betreutes Wohnen, Pflegeheime, ambulanter Pflegedienst, dann zwischendurch mal was ganz anderes gemacht, wieder zurück in die Pflege. Also habe da schon so einen kleinen Werdegang hinter mir. Und dann war ich irgendwann hier in Rostock an einem Punkt, kurz davor eigentlich der Pflege den Rücken zu kehren. Ja, ich habe einfach nicht so schöne berufliche Erfahrungen gemacht und war mir nicht mehr sicher, ob ich das mit meinen Werten noch vertreten kann, ja, Menschen zu pflegen, Menschen zu betreuen. Ja, dann war ich schon kurz davor, einen kleinen Cupcake-Laden aufzumachen, zumindest in meinen Gedanken. Und ja, dann habe ich zufällig von dieser freien Stelle im Hospiz erfahren, habe mich da beworben, habe gedacht, naja, ich habe nicht wirklich große Chancen, glaube ich. Habe zwar auch im Pflegeheim mit sterbenden Menschen zu tun gehabt, aber palliative Arbeit, was ich da so gelesen habe im Vorfeld, bevor ich auch zum Vorstellungsgespräch kam, habe ich gedacht, ich glaube, das kriege ich gar nicht hin. Auch fachlich, glaube ich, bin ich gar nicht mehr so, so tief drin. Und ja, jetzt arbeite ich fast 10 Jahre im Hospiz, habe mittlerweile auch die Ausbildung zur Palliativcare-Fachkraft gemacht. Ja, irgendwie war es dann doch mein Feld und dieser Job kam irgendwie eher zu mir, als dass ich danach gesucht hätte. Was mir wirklich besonders daran gefällt, ist, dass es so unfassbar individuell ist. Also es gibt bei uns keinen klassischen, pauschalen Weg. Also natürlich bei fachlichen, medizinischen Dingen, ne, klar, aber jeder Bewohner bei uns verstirbt einfach anders und jeder Bewohner bringt seine Geschichte mit und auch jeder meiner Kollegen und Kolleginnen bringt seine eigenen Geschichten mit. Und diese Kombination, die ist so, so spannend im Alltag, weil wir auf der einen Seite nicht nur Menschen und auch ihren Zugehörigen helfen in dieser letzten Lebensphase, sondern wir lernen selber jeden Tag so viel und auch bei jedem Abschied. Also man geht immer mit irgendeinem Mehrwert raus. Es ist ja schwer in Worte zu fassen irgendwie. Und wir haben selten immer einen gleichen Ablauf. Also es ist auch die Herausforderung natürlich, auch aus medizinischer Sicht, immer wieder neue Sachen, immer wieder spannende, ja auch Krankheitsbilder, also wenn man spannend dazu sagen kann, die da auf uns treffen und die Art und Weise, wie wir als Team zusammenarbeiten und wie wir uns, also wie jeder sich auch einbringt mit seinen Stärken, aber auch mit einer ganz besonderen Sensibilität, die wir für unsere sterbenden Patienten aufbringen, aber auch für uns als Team. Das habe ich vorher noch nie irgendwie in dieser Form erlebt, dieses Miteinander und dadurch einfach so das Beste rauszuholen für die Menschen, die wir betreuen. Natürlich ist nicht jede Begleitung schön, ne, wie man sich das vorstellt. Im Hospiz stirbt jeder schön, aber wir versuchen halt immer das Beste draus zu machen für alle Beteiligten. Wir arbeiten ja auch mit ja, externen Berufsgruppen zusammen. Wir arbeiten mit verschiedenen Ärzten zusammen. Ja, und auch die ganzen Angehörigen und Zugehörigen. Das sind ja auch jeder für sich einzelne Persönlichkeiten. Und das ist einfach eine echt umfangreiche, aber total spannende und lehrreiche Arbeit. Das kriegt man, glaube ich, weder im Krankenhaus noch im Pflegeheim noch sonst irgendwo. Und auch das Angebot an, ja, an Möglichkeiten, wie man sich weiterbilden kann, was wir da auch so für Chancen haben und wie viel Freiheit wir auch haben, uns da selber einzubringen mit unseren Stärken. Also du merkst, ich komme in Schwärmen.
Ja, es hört sich auch echt schön an. Also obwohl, ne, es ist natürlich auf der einen Seite ein schweres, ja, oder vermeintlich schweres Thema ist, ne, hat das irgendwie, also ich weiß schon, was du meinst, hat es irgendwie auch total was Schönes. Also es durfte ich jetzt auch erfahren in dieser eigentlich voll schlimmen Zeit. Ich glaube, das habe ich dir gestern sogar noch geschrieben, ne, da hattest du noch mal gefragt, wie es so geht und so. Ja, dass irgendwie diese Zeit zum Beispiel mich jetzt auch wieder mehr zu mir gebracht hat und ich mich, ne, irgendwie wieder mehr bei mir fühle, was so in den letzten Monaten davor so ein bisschen weg gewesen ist, sage ich mal. Ne, das hat ja auch was total Schönes auf der einen Seite.
Stimme ich dir total zu. Also die Auseinandersetzung mit dem Tod und mit Sterben, sei es mit Tieren oder auch mit Menschen, es ist immer etwas, woran man wächst. Und bei dieser Arbeit lernt man halt auch so unfassbar viel über sich selber, über das Leben, über seine Mitmenschen. Man hört auch so krasse Geschichten von den Menschen, die man betreut. Also es ist Fluch und Segen zugleich manchmal, weil es macht natürlich was mit einem. Also ich kann nicht sagen, dass diese Arbeit easy peasy an mir vorbeigeht. Es hat mich hier und da schon sehr schnell erwachsen werden lassen an der einen oder anderen Stelle. Es hat mich auch ernster werden lassen. Aber die Arbeit trägt auch dazu bei, dass ich oft gezwungen bin, mich mit Themen des Lebens auseinanderzusetzen, denen man sich vielleicht so unter anderen Umständen nicht auseinandersetzen würde und beschäftigen würde. Und ich kann nicht sagen, dass das schlecht ist, ganz im Gegenteil. Also es bringt natürlich Schwere mit sich und manchmal merkt man auch, dass man wirklich schauen muss, was brauche ich jetzt, was tut mir gut, wie kriege ich mein Energielevel wieder aufgefüllt. Aber auch da passen wir bei uns im Hospiz total gut aufeinander auf und achten da sehr auf uns. Und auch unsere Leitung hat da wirklich ein Händchen für, zu gucken, wie geht's uns gerade, wer darf sich vielleicht auch mal bei dem und dem Patienten ein bisschen rausnehmen, weil es gerade zu viel ist. Ja, das ist was man lernen muss. Aber die Menschen, die bei uns arbeiten und auch bleiben, die finden ihre Wege, weil sonst würden sie auch nicht so lange diese Arbeit machen können. Und für mich hatte jetzt natürlich auch das Ganze, die fast 10 Jahre Hospizarbeit, auch den Mehrwert, als ich mit der Arbeit mit den Katzen angefangen habe, dass, bevor ich mich überhaupt damit auseinandergesetzt habe, palliative Begleitung auch für Katzen anzubieten, dass auch hier die Anfragen einfach auf mich zukamen. Und ich dann einfach anfangen durfte, mich auch damit zu beschäftigen und zu schauen, kann ich das auch? Ne? Ist das vielleicht auch etwas, was ich für Katzenmenschen anbieten möchte oder vielleicht sogar auch sollte?
Also es kam dann quasi so ganz automatisch irgendwie ins Rollen, weil es einfach da war. Ne?
Genau, und dann kam auch halt noch der Tod meines ja auch Seelenkaters, Max, dazu. Und das war ja wie so ein Puzzle. Da kam so ein Teil nach dem nächsten. Und im Rahmen meiner Katzenverhaltensberaterinnen-Ausbildung, ja, meine Facharbeit drehte sich dann auch um den Tod von Maxchen und dann die Zusammenführung mit der Katze, die danach kam. Aber da war der Tod und die Begleitung tatsächlich von Max doch hat sehr viel Raum eingenommen in dieser Facharbeit, was gar nicht geplant war. Da kamen dann natürlich auch so Fragen auf, wie, was hätte ich mir gewünscht, was hätte ich gebraucht, auch in dieser letzten Phase mit Max. Und das, wie gesagt, so kamen dann diese einzelnen kleinen Puzzleteile. Und da kommen auch immer noch Puzzleteile dazu, die mich einfach darin bestärken, dass das gut und wichtig ist, für Katzenmenschen auch in diesem Bereich da zu sein. Weil es dreht sich immer ganz viel um das Leben mit den Katzen und wie wir das Leben so schön wie möglich für uns zusammen mit den Katzen gestalten können. Aber immer noch sehr, sehr wenig, wie gestalten wir das Leben der Katzen, wenn es zu Ende geht.
Und ich merke auch jetzt, gerade wo es mich persönlich halt wieder betrifft, dass das einfach, also dieses ganze Thema, ne, egal ob jetzt bei den Menschen oder auch bei unseren Katzen, einfach immer noch so ein gewisses Tabuthema ist. Ne? Und dass es vielleicht in dem Moment, wo es passiert ist und so, alle Anteilnahme zeigen und irgendwie da es irgendwie okay ist und so. Ja, aber ich glaube, viele auch gar nicht wissen, wie man dann mit dem Trauernden umgehen soll, zum Beispiel, wie man sich irgendwie verhalten darf. Und ich kann das dann schon verstehen, dass man sich da teilweise auch ziemlich alleine irgendwie vorkommt, weil, wie ich jetzt auch noch sagte, mich beschäftigt ist noch jeden Tag. Natürlich jetzt nicht so extrem, ne, wie irgendwie jetzt noch in der ersten Woche, aber ich merke für mich, dass ich trotzdem jeden Tag noch natürlich an sie denke, darüber nachdenke, ja auch da eine Urne von ihr und da, ne, so einen kleinen Altar aufgebaut. Und ich bin dann jetzt mittlerweile, wie soll ich sagen, okay damit. Also ich kann jetzt mittlerweile ganz gut in Liebe damit sein und es so annehmen, auch wenn es immer noch richtig, richtig krass wehtut. Aber irgendwie holt es mich dann doch irgendwann wieder ein. Ne? Also die Arbeit tut wirklich gut und auch mal ein bisschen abgelenkt zu sein. Und ich kann auch lachen und Spaß haben und so. Das schließt sich ja alles überhaupt nicht aus. Das ist ja immer, finde ich, so eine gewisse Gleichzeitigkeit auch. Und es kommt dann aber trotzdem irgendwie in Wellen dann auch wieder hoch, in Momenten, wo man das vielleicht gar nicht erwartet oder so zum Beispiel dann. Ne? Und ja, ich finde es selber nochmal so spannend, jetzt persönlich für mich da auch nochmal so tiefer reinzutauchen. Mir fällt gerade ein, wir waren im Sommer mit der Tierarztpraxis auf so einer Berufsmesse. und haben da nicht nur unsere Praxis, sondern allgemein auch so das Berufsbild der TFA so ein bisschen genauer vorgestellt und wollten das natürlich auch nutzen, um so ein paar Praktikanten vielleicht an Land zu ziehen oder irgendwie neue Bewerber für die Ausbildung. Und da waren einige da, die ja das ganze Ding Tierarzt, Tierarztpraxis schon ziemlich interessant fanden, aber auch da fiel immer so dieses, ja, voll toll, ne, was ihr da macht und so, aber ich könnte das ja alles nicht und oh Gott, und da müssen ja auch Tiere erlöst werden und das ganze Leid und allgemein, also es ist so eine typische Aussage, die mir ganz, ganz oft begegnet, immer dieses, ne, und ich könnte das ja nicht und wenn ein Tier irgendwie sterben muss, nun bist du ja, ich sag mal, fast, ne, tagtäglich irgendwie damit konfrontiert, damit auch umzugehen, ne, so wie ich auch bei uns in der Tierarztpraxis zum Beispiel. Du sagtest schon vorhin, natürlich klappt es nicht immer und es macht auch was mit dir, aber kannst du dich da relativ gut abgrenzen oder gibt es irgendwelche Grenzen, die du da manchmal für dich ziehst oder ja, hast du da irgendwelche Tools oder irgendwas, was du für dich in diesen Momenten machen kannst, wo du merkst, okay, es geht dir jetzt wirklich nahe oder lässt du es einfach zu? Wie gehst du so damit um? Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
Bei mir ist es ja so, dadurch, dass ich das schon so lange mache, es wird ja auch ein Stück weit zur Routine und zum Alltag. Das klingt jetzt ein bisschen negativ behaftet. Damit will ich nicht sagen, dass das für mich Normalität ist. Ganz, ganz im Gegenteil. Aber das hilft natürlich, dass man gewisse Abläufe immer wieder erlebt, dass man thematisch auch immer wieder über die gleichen Dinge spricht und natürlich auch, dass wir das als Team ja gemeinsam erleben. Das heißt, wir können uns da ganz viel austauschen. Wir können einfach drüber reden und wir hören uns gegenseitig zu, was einem schon ganz, ganz viel abnimmt. Ich weiß noch, einer der ersten Sätze meiner Hospizleitung damals, als ich angefangen habe, war, wenn du Feierabend hast und die Tür hier hinter dir schließt, dann bleiben die Sachen, die du heute erlebt hast, bleiben hier und du gehst in deinen Feierabend. Und das habe ich mir schon sehr zu Herzen genommen und das schaffe ich auch tatsächlich meistens. Es gibt natürlich immer wieder Bewohner, Patienten, die man gedanklich mitnimmt, weil sie lange bei uns sind, weil man doch eine tiefere Beziehung aufgebaut hat zu ihnen, ganz klar. Und so geht es mir auch bei den Katzen, die ich palliativ betreue. Also wenn ich sie schon über einen längeren Zeitraum betreue, weil es vielleicht auch Katzen-Sitting-Katzen waren, das ist dann auch nicht so einfach für mich. Aber da lasse ich dann auch einfach zu, dass ich mitweine, dass ich, wenn ich das Bedürfnis habe, möchte jetzt auch nochmal über das Tier sprechen, dass ich dann da auch ganz aktiv auf die Halter oder Halterin zugehen und sag so, ich habe hier gerade ein Bild von der Katze vom Handy gefunden, irgendwie habe jetzt gerade an euch gedacht und ne, wollte das jetzt einfach irgendwie nochmal mit dir teilen. Ich rede viel über Dinge, die ich erlebe, natürlich in einem geschützten Rahmen, ne, viel mit Kollegen und Kolleginnen, die auch zum Teil ja Freunde geworden sind über die Jahre, aber ich bin auch ein Mensch, der das ganz gut schafft, da für mich Grenzen zu ziehen und zu sagen, so, das ist jetzt am Ende des Tages mein Job, den ich hoffentlich sehr gut mache und wo ich ganz viel gebe, aber da sind halt auch einfach Grenzen und ich kann nicht jede Geschichte mit nach Hause nehmen. Und zum Beispiel verabschiede ich mich auch nicht von jedem Verstorbenen im Hospiz. Wenn ich zum Dienst komme, nach ein paar Tagen frei und da ist jemand in der Nacht verstorben, den ich vielleicht noch gar nicht kannte, nie betreut habe, dann gehe ich da auch nicht rein. Ich nehme das zur Kenntnis und im Gedanken verabschiede ich mich auch würdevoll, aber ich muss diesen Verstorbenen dann nicht nochmal sehen. Das ist halt auch so ein Tool, was ich so für mich habe. Ich muss nicht jeden Verstorbenen sehen. Ansonsten schaue ich, dass ich mir auch einfach ganz viele positive Dinge in meinen Alltag, in mein Leben hole. Gerade wenn ich merke, war ein sehr schwerer Tag, da lastet doch so ein bisschen was in meinen Gedanken oder auf meinem Herz, sei es jetzt in der Betreuung von meinen sterbenden Menschen oder auch Katzen, dann suche ich mir ganz aktiv was Positives für den Tag und mach noch was Schönes oder zelebriere mein Abendessen oder tatsächlich mache ich da eine extra lange Spiele-Session mit meinen Katern zum Beispiel, um mir da einfach positive Gefühle zu holen. Ich selbst entdecke mehr und mehr die Spiritualität in meinem Leben, arbeite selber für mich auch mit ätherischen Ölen, arbeite mich da jetzt nach und nach so ein bisschen rein und habe da auch eine gute Dozentin für mich gefunden und merke, dass mir das wirklich richtig gut hilft. Ja, schaue einfach, dass ich so in meinem Alltag möglichst eine gute Atmosphäre um mich habe, dass ich Gespräche zu Menschen suche, die ich total mag, wo ich auch weiß, die verstehen mich. Oder auch Menschen, wo ich sage, oh, ich habe jetzt gerade irgendwie Bock, mich mit denen zu treffen, weil da ist ganz viel Leichtigkeit. So, wir quatschen nur rum und das wird einfach lustig. Also ja, zusammengefasst einfach viel Selbstfürsorge und dass man ja auch ehrlich zu sich selber ist. Also wenn einen was belastet, dass man dann auch ja aktiv was für sich tut. Aber auch, dass es okay ist, wenn alles gut ist und wenn mich Dinge einfach auch, obwohl sie mich vielleicht berühren sollten, in Anführungszeichen, sie es nicht tun, dann ist das auch total gut und in Ordnung für mich. Und dann bin ich auch dankbar dafür, dass ich ein dickes Fell habe in dem Moment. Denn ich muss nicht alles an mich ranlassen. Und am Ende des Tages, auch wenn ich die palliative Betreuung bei Katzen ehrenamtlich mache, am Ende des Tages ist es ja ein Stück weit Job für mich. Und das sage ich mir auch immer wieder. Ich kann so viel geben, wie ich habe und auch ein Stück weit über hinaus. Aber ich darf mich dabei nicht verlieren, weil sonst kann ich diesen Job einfach nicht lange machen und dann bin ich auch keine Hilfe für die Menschen, die ich begleite und betreue. Genau, also so versuche ich mich abzugrenzen, ne? Also dass ich da wirklich für mich auch ganz klar definiert bin oder mir das auch für mich definiere. Was brauche ich, wo sind meine Grenzen, wann mache ich eine Pause und wie viel kann ich geben oder wie viel möchte ich auch gerade geben.
Und ich denke, da ist eine gute Verbindung zu einem selber ganz wichtig, ne, um überhaupt zu merken, okay, was fühle ich, was brauche ich gerade. Ja, wie du auch sagst, so eine gewisse Balance dann auch. Und wenn man gerade fühlt, ne, da kommt nichts hoch an die Oberfläche, ist es ja auch okay. Man muss auch nicht immer alles bewerten, ne? Es darf ja alles irgendwie dann da sein und alles ist ja so gut, wie es dann in dem Moment ist. Und ich habe für mich auch in den letzten Jahren entdeckt, dass auch gerade in der Tierarztpraxis, wenn wir hier ja mit schlimmen Diagnosen zu tun haben, mit trauernden Katzenhaltern und auch, ja, wenn mir das sehr nahe geht, dass das dann auch okay ist, das zuzulassen. Und ich verdrück auch mal eine Träne mit den Katzenhaltern zusammen, wo ich früher mal dachte, okay, das geht nicht, das ist unprofessionell, das darfst du dir jetzt lieber irgendwie verkneifen und gehst dann irgendwie aus dem Raum. Aber ich habe auch feststellen dürfen, dass ja im Gegenteil, dass auch, ich sag mal, wertgeschätzt wird, ne, und auch gesehen wird und ja, jetzt nicht irgendwie als negativ bewertet. Ich glaube eher im Gegenteil, dass sie sich dann dankbar sind, dass man ja da ist und einfach auch mitfühlt. Denn das sind ja auch alles so Kleinigkeiten, an die man sich tatsächlich auch erinnert. Das habe ich jetzt auch erfahren dürfen, dass man gerade so ja in den Tagen danach, nachdem dann das Tier verstorben ist, dass man ja viel an diese Situation, wenn man dabei gewesen ist, einfach da noch drüber nachdenkt. Was ist da gewesen? Wie war das Setting? Vielleicht nicht unbedingt, was wurde jetzt gesagt, aber irgendwie alles, was da so im Raum war, da erinnert man sich tatsächlich noch sehr, sehr genau dran. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da ja dann einfach auch voll präsent ist, finde ich, in dem Moment. Aber es ist schwer, ja.
Also da sagst du was ganz Wertvolles. Das letzte Bild bleibt einfach. Und da finde ich auch, dass es so wichtig ist, dass wir, die begleiten, wirklich authentisch sind. Und wie du schon sagst, wenn man das Gefühl hat, mir kullern jetzt auch die Tränen oder ich möchte jetzt denjenigen, obwohl mir dieser Zugehörige oder der Angehörige von dem Verstorbenen total fremd eigentlich ist, aber ich gerade das Gefühl habe, er braucht jetzt irgendwie die Umarmung und ich vielleicht auch, dann mache ich das. Also wir arbeiten, also da spreche ich jetzt mal auch für meine Kollegen und Kolleginnen, auch viel nach Herz- und Bauchgefühl. Meistens liegen wir auch total richtig damit und ich finde, das ist dann einfach aufrichtige Anteilnahme, wenn man sagt, darf ich sie jetzt einfach mal in den Arm nehmen oder man mitweint, ne, weil einen das so berührt und weil man selber auch irgendwie, auch wenn es nur wenige Wochen oder Tage waren, tolle Momente mit dem Verstorbenen hatte und auch mit den Katzenmenschen. Auch ich habe ja mit den Katzen viele schöne Momente und Erinnerungen. Auch die kommen ja dann hoch, ne, weil das Tier ist dann auf einmal nicht mehr da und vielleicht hatten wir sogar schon die nächste Betreuung geplant oder so. Und ich finde es einfach nur ehrlich und authentisch und das Gegenüber merkt ja auch sofort, wenn ich eine Maske aufsetze oder wenn ich versuche, jetzt irgendwas darzustellen oder stark zu sein. Und das ist in den meisten Fällen ist das dann nicht das Richtige, sondern ja das Ehrlichsein, ne? Also wirklich aufrichtig sein. Das ist so, so viel mehr wert. Und wenn das dann das letzte Bild ist, dass wir uns da beide weinend in den Armen gelegen haben, dann ist das, glaube ich, nicht unbedingt ein schlechtes letztes Bild.
Nee, Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte hier, muss ich sagen, wirklich auch ganz, ganz tolle Unterstützung, auch von meiner Kollegin, der Tierärztin. Und das war wirklich alles total schön und liebevoll. Und ja, es konnte sich zum Glück auch ganz viel Zeit genommen werden. Und die hatten wir dann auch. Aber jetzt so reflektierend denke ich dann manchmal so, wow, also wir geben zwar unser Bestes, aber es ist teilweise halt im Ablauf der Tierarztpraxis für uns wirklich schwer umzusetzen, sich da, ja, die Zeit zu nehmen für jeden, die sie eigentlich verdienen. Das kommt, glaube ich, immer halt auch auf die Praxisorganisation und die Größe dann auch an und was man da sonst noch so abdeckt, ne? Aber es gibt ja halt auch immer weniger Tierarztpraxen, die auch Hausbesuche machen für Euthanasien, was ich auch super, super schade finde. Auf der anderen Seite kann ich es verstehen, weil es für unsere Praxis zum Beispiel auch ja schlicht unmöglich ist, das irgendwie unterzubekommen, weil, ne, man hat ja auch eine Hinfahrt, eine Rückfahrt. Es dauert eine gewisse Zeit, bis man dann da ist, auch auf jeden Fall, und den Katzenhalter und seine Katze dann auch begleitet. Ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen, auch dass das so ein Punkt ist, der häufig kritisiert wird, so, ne, oder was die Katzenhalter häufig nicht so verstehen können. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch unsere Seite, dass es einfach ja oftmals schwierig ist, umzusetzen. Ja, da wünsche ich mir einfach auch irgendwie für die Zukunft, dass es da noch andere Lösungen gibt. Ja, man das Ganze irgendwie anders noch erfüllen kann.
Also ich finde, der erste Schritt da in die Optimierung ist, also ich habe auch gerade wieder einen Austausch gehabt mit einer Tierärztin in einer Praxis, die auch für sich ganz klar entschieden haben, wir fahren nicht in die Häuslichkeit für die Euthanasie. Und sie haben das für sich auch plausibel begründet. Da konnte ich schon mitgehen, aber für mich gibt es da viele Argumente dafür und viele Argumente dagegen. Man darf dann, finde ich, für sich als Katzenhalter oder Halterin dann gucken, was ist der richtige Weg. Ne? Also wenn man da auch für sich dann das wirklich nicht aushalten kann in der Vorstellung, dass Tier in der Tierarztpraxis geht, dass man da mit dem Tier noch hinfahren muss, die Autofahrt zurück, dass man da dann halt auch einfach mit seiner Tierarztpraxis spricht, okay, gibt es dann einen Tierarzt, den Sie empfehlen können, der zu uns nach Hause käme, ne, wenn das wirklich der Wunsch ist. Also ich finde, wenn man als Tierarztpraxis sagt, wir machen das nicht aus den und den Gründen, dass man aber einfach eine Alternative anbieten kann oder eben auch noch proaktiver mit Katzenverhaltensberatern oder Verhaltensberaterinnen in Kontakt geht, um zu sagen, okay, du lässt dein Tier bei uns in der Praxis gehen, aber wir haben jemanden noch an deiner Seite, der dann auch hier sein kann, wenn wir nicht mehr hier sein können, weil wir haben eben den Praxisbetrieb. Es ist schwer in der Umsetzung, aber es ist jemand da, ihr habt hier Raum für euch, du hast jemanden an deiner Seite. Ich finde, das wäre schon so ein Schritt in eine Richtung, um das den Tierhaltern und Halterinnen noch ein bisschen einfacher zu machen, wenn die Umstände schon nicht so sind, wie man sie vielleicht gerne hätte.
Genau, denn oft ist es ja gar nicht so viel, was man eigentlich in dem Moment braucht, ne? Außer, dass man irgendwie weiß, man ist nicht alleine und man, ja, hat irgendwie, ich sag mal, eine starke Schulter, also jemanden, wo man das alles auch rauslassen kann, wo man einfach sein darf, ohne irgendwie für irgendwas beurteilt zu werden oder bewertet zu werden. Und ja, jemanden, der zuhört, ne? Man denkt ja immer, das dachte ich auch bis vor kurzem noch oder habe diese Gefühle gehabt, wenn ich irgendwie jemanden Trauernden vor mir habe, dass so direkt dieses Kopfkino losgeht und man überlegt, oh Gott, was sage ich denn jetzt? Wie verhalte ich mich? Ist diese Geste jetzt zu viel oder zu wenig? Was sind jetzt die richtigen Worte, die ich finden kann, damit ich demjenigen irgendwie ein gutes Gefühl gebe oder so? Und ja, letztendlich ist das alles gar nicht wichtig oder irgendwas, was in Erinnerung bleibt, sondern erstmal ja überhaupt, dass jemand da ist und wie du auch sagst, dass jemand dann auch authentisch da ist.
Also es ist auch so, wenn ich nach dem Versterben begleite, dann ist das auch meine Hauptaufgabe, einfach zuzuhören. Natürlich gebe ich kleine Impulse, aber die Erfahrung hat mir gezeigt, da bleibt so wenig von hängen, von dem, wenn ich wirklich so lösungsorientiert und Tipps gebe, da bleibt kaum was von hängen, weil der Mensch, der sein Tier verloren hat, ist in einem Tunnel. Ne, meistens wirklich in tiefer Trauer oder vielleicht noch in der Schocksituation. Ne? Das ist ja, wenn man jetzt so die Trauerphasen auch betrachtet, wo steckt derjenige gerade? Und da mit ganz viel klugen Ratschlägen zu kommen, das ist vertane Mühe und Energie, sondern da geht es wirklich um das Zuhören und wirklich ganz sensibel zu gucken, was kann ich dem oder derjenigen jetzt mitgeben. Ein, zwei Impulse, von denen der oder diejenige wirklich was hat in dem Moment.
Kannst du uns da nochmal mitnehmen, so in die verschiedenen Trauerphasen oder allgemein, ja, was so hochkommt, wenn man trauert oder gerade irgendwie, ja, so eine schlimme Zeit durchlebt. Also ich habe da schon von gehört, dass es das gibt, bin da aber noch, ich sage noch, komme ich nachher nochmal drauf zurück, noch nicht so tief im Thema drin tatsächlich. Aber dann kann ich ja auch mal für mich reflektieren, ja, stimmt das auch mit meinem Weg gerade so überein, was ich gerade so erlebe. Ist bestimmt natürlich auch ganz individuell, aber erzähl gern mal.
Da muss man aufpassen, dass man es nicht verwechselt. Es gibt ja die Sterbephasen im Sterbeprozess, aber es gibt eben auch die Trauerphasen. Die können den Sterbenden wie aber auch die Angehörigen betreffen, ganz klar, weil auch der Sterbende natürlich trauert. Aber wenn wir jetzt nur auf die Trauerphasen schauen, arbeite ich in Anführungszeichen mit denen von Elisabeth Kübler-Ross. Das ist eine Psychologin, die auch in den, ich glaube, ich will nicht falsch sagen, in den 70er Jahren ein Buch geschrieben hat, Interviews mit Sterbenden, und die, ja, hat sich dem Ganzen so ein bisschen verschrieben, so Umgang mit Trauer, mit Sterbephasen, mit Trauerphasen. Und sie hat anhand dieser Gespräche und ihrer ganzen Studien für sich rausgefiltert, dass es 5 Trauerphasen gibt, 5 große Trauerphasen, die aber auch nie immer in dieser gleichen Reihenfolge stattfinden. Also die sind auch wirklich super variabel und individuell. Und jeder Mensch durchlebt die auch vollkommen anders. Angefangen ist das, also anfangen tut es mit der Phase des Schocks und des Verleugnens. So, ne, also wie kann denn das jetzt sein? So, letzte Woche war doch noch alles super mit meinem Tier. So, wie kann denn das jetzt sein, dass sie jetzt, oder dass meine Katze jetzt todsterbenskrank ist und ich nur noch ganz wenig Zeit habe? Also das glaube ich nicht. Ich brauche eine zweite Meinung, ich brauche eine dritte Meinung. Ich gehe gar nicht mehr zum Arzt mit dem Tier, weil das kann doch nicht sein. Auch wie lang diese Phase ist, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ne? Das hängt ja auch immer von der Situation ab, was da im Hintergrund los ist oder was das Thema ist. Die zweite Phase wird bezeichnet als die Phase der Wut. Oder ich sage auch ganz gerne die Phase, wo man dann anfängt, Schuldige zu suchen. Ne? Die Schuld bei sich selbst. Habe ich was übersehen? Wo habe ich Fehler gemacht? War ich nicht oft genug beim Arzt? Hätte ich selber die Katze zu Hause mal einen Bodycheck machen können, mal abtasten können? Warum war ich nicht bei ihr? Warum bin ich nicht mit ihr zum Arzt gefahren? Ne? So war das, weil mir das so stressig war, weil die Katze zu viel Stress hat. Hätte ich mal mit ihr Medical Training machen können? Also wirklich, da geht dann so eine Gedankenspirale los ins Unendliche. Genau, und diese Suche, wer ist jetzt schuld? Dann sind es nachher die Ärzte. Ne? Warum haben die vorher nichts erkannt? Warum wollen sie jetzt nichts mehr machen? Und man ist einfach unendlich wütend. Es ist so ein Mix aus Trauer und Wut, aber diese Wut, die ist halt ganz, ganz laut. Und die ist dann auch manchmal so laut, dass man sich verlieren kann in dieser Wut. Ne? Dass man gar nicht mehr bei sich ist, nicht mehr bei dem Tier. Also wenn wir es jetzt, ne, auf das kranke oder sterbende Tier beziehen, dass man sich da wirklich verliert in so einer Wutspirale. Wenn diese Phase durchlebt ist, kommt man in die Phase des Verhandelns. Na, das heißt, man guckt so ein bisschen, was kann man jetzt vielleicht noch machen? Was würde noch helfen? Was kann ich dem Tier noch Gutes tun? Wie kann ich damit umgehen? Wenn wir das und das noch machen, können wir das Leben des Tieres noch verlängern? Was macht noch Sinn? Was macht keinen Sinn? Ne? Dann nochmal zweite Meinung holen, vielleicht alternative Möglichkeiten hinzuziehen, Naturheilkunde zum Beispiel, ne, so als Ergänzung, um das Tier zu unterstützen. Und da ist dann so diese Phase des, ja, Machens. Was kann ich jetzt noch tun, um das Ganze weniger schlimm werden zu lassen, um dem Tier noch zu helfen? Was kann ich für mich tun, damit wir jetzt irgendwie durch diese Situation gut durchkommen? Dann hört aber auch diese Handlungsfähigkeit wieder auf. Dann tut man vielleicht ganz viel und dann ist das aber auch wieder ausgeschöpft und wir kommen in die Phase, sie wird bezeichnet als Depression. Ich würde sie eher die Phase der tiefen Trauer nennen. Depression ist halt ein sehr mächtiges Wort, finde ich. Aber die Phase dieser tiefen Trauer, wenn man dann sich dem hingibt und auf dem Weg in die Akzeptanz ist. So, es ist anscheinend, können wir nichts mehr machen. Und all das, was wir jetzt gemacht haben, hat noch bis zu einem gewissen Punkt irgendwie geholfen. Es gab ein kleines Hoch nochmal, da war Hoffnung, aber jetzt sehen wir einfach von Tag zu Tag, vielleicht auch von Stunde zu Stunde, dass es nicht besser wird. Und diese Trauerphasen, die können in einem langen Zeitraum stattfinden, die können aber auch ganz komprimiert innerhalb von einer Woche oder wenigen Tagen stattfinden. Ja, diese tiefe Trauer, das ist halt auch, ja, was man natürlich auch aufs Tier überträgt, was man auf sein Umfeld überträgt, wo dann auch vielleicht gar nichts mehr geht, man ist nicht mehr in der Lage, arbeiten zu gehen, man ist vielleicht auch nicht mehr in der Lage, gute Entscheidungen für sich selbst, für das Tier zu treffen. In dieser Phase ist es auch einfach wichtig, nicht nur allein zu sein, also dass man da auch wirklich drüber spricht und sich da auch Unterstützung holt. Also man kann sich in jeder dieser Phasen Unterstützung holen. Gerade wenn man das alles das erste Mal durchlebt, macht es Sinn, wenn da einfach jemand von außen auch mal drauf schaut und sagt, okay, so komm, nicht die Trauer nimmt, nicht die Schwere nimmt, auf gar keinen Fall. Das ist wichtig, dass das alles da ist, aber trotzdem Wege aufzeigt, damit umzugehen. Weil neben kann einem diese Trauer keiner. Aber man kann da sein in der Trauer und man kann halt auch einfach Wege aufzeigen, wie es auch, wenn es nur temporär, kleine Momente, mal kurz ein bisschen weniger traurig ist. Und eben auch das Tier dabei nicht zu vergessen. Weil gerade die letzten Tage, Wochen, Monate, Stunden, ich sag immer, wenn das Tier dann gegangen ist, ist da ganz viel Raum für tiefste Trauer, für Krokodilstränen, für Wut. Da ist so viel Raum für all die Gefühle, aber noch ist das Tier am Leben. Und die Zeit ist so kostbar und die Zeit ist begrenzt. Das klingt manchmal ein bisschen hart, aber das ist etwas, wofür ich stehe, dass man einfach in dieser Zeit, wo das Tier noch am Leben ist, wirklich die Energie nicht in Trauer und Wut steckt, sondern in das Tier, in die gemeinsame Zeit noch Erinnerungen sammelt, ganz viel kuschelt, sich zurückerinnert an die schöne Zeit, die man hatte, das Tier wirklich nochmal aufsaugt, den Duft des Tieres und einfach irgendwie noch eine schöne Qualitätszeit hat. Natürlich, die Trauer ist ja trotzdem da und das Herz bricht, ganz klar, aber weder das Tier noch man selber hat ja was davon, wenn man diese tiefe Trauer aufs Tier überträgt. In dem Moment hat keiner einen Mehrwert davon und wenn man dann auch so auseinandergeht und vielleicht gar kein Raum mehr war, nochmal schöne Erinnerungen zu teilen, das auszusprechen, was man gerne aussprechen möchte und auch das Tier die Chance nicht mehr hat, weil alles so überschattet ist von dieser tiefen Trauer, das finde ich nicht gut und das kommuniziere ich so auch ganz klar. Also die Trauer ist da, tief im Inneren und man darf auch weinen vor dem Tier, traurig sein mit dem Tier, aber trotzdem diese gemeinsame Zeit, die man noch hat, nicht aus den Augen verlieren, weil dann ist sie weg.
Und ich finde, dass man sich das auch ruhig erlauben sollte, halt diese wenige Zeit, die man noch hatte, gerade wenn man weiß, also sie ist ja immer begrenzt für uns und auch für unsere Tiere hier auf der Erde, aber gerade wenn man es einfach weiß, dass man dann halt mal, weiß ich nicht, irgendwas absagt, vielleicht beruflich auch in dieser Zeit kürzer tritt. Nicht nur, weil einem das vielleicht selber gerade besser tut, sondern einfach auch, um diese Zeit noch intensiver und ja, einfach präsenter mit seinem Tier dann verbringen zu dürfen. Und ich finde, das ist, ja, daran sollte überhaupt nichts verwerflich sein. Aber ich habe auch erlebt, auch leider in meinem Freundeskreis, obwohl das nicht so enge Freunde sind, aber auf einer Party durfte ich das ein oder andere Gespräch führen, weil ich ja auch ja bei Instagram viel geteilt habe und so. Und ein Kumpel äußerte dann, er hat sich erst voll erschrocken, was ich da geschrieben habe. Und er dachte erst, mit meinem Freund ist irgendwie was und ganz schlimm. Aber dann hat seine Freundin ihm erzählt, nein, es sind nur die Katzen, in Anführungsstrichen. Und ja, finde ich einfach so schlimm. Und ich glaube, ganz viele können das hier gerade total nachfühlen, weil sie sowas auch schon erlebt haben oder solche Sprüche an den Kopf geworfen bekommen haben. Halt dieses Unverständnis, dass die Trauer oder auch nachher der Verlust einfach so relativiert wird. Für uns sind es halt einfach Familienmitglieder. Und ich kann sagen, die Trauer, die ich einfach empfunden habe oder empfinde, dass die wirklich eins zu eins für mich übertragbar war, wie ich es auch bei Menschen erlebt habe. Und da ist gerade auch einfach eine Riesenlücke. Und ja, das tut mir einfach so leid, dass viele da, denke ich, dann so ganz alleine dastehen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich tatsächlich auch hier im Team mit meinen Arbeitskollegen noch mit am besten teilweise darüber sprechen konnte. Das fand ich ganz überraschend. Eine Kollegin von mir hat leider am selben Tag noch auch ihren Kater verlieren müssen. Das war auch richtig schlimm und ja, darüber konnten wir uns richtig gut austauschen. Ja, jeder hat einfach so erzählt, wie es ihm geht, was er gerade fühlt, wie er das erlebt hat und nicht, dass wir uns da gegenseitig jetzt irgendwie groß Tipps gegeben haben oder was auch immer. Man hat einfach nur geteilt, was gerade in einem vorgeht, ohne dass es irgendwie ja, bewertet wird oder dass man da jetzt irgendwie was zu sagen muss oder dass auch auf der anderen Seite erwartet wird. Und das fand ich total schön. Das tat richtig gut. Aber jetzt bin ich, glaube ich, voll abbekommen. sind wir einmal ein bisschen abgeschwiffen. Genau, wir waren bei den Trauerphasen.
Genau, da kommt dann auch nur noch eine, die Phase der Akzeptanz, ne, dass man es für sich annehmen kann. Und diese Phase kann auch erst Monate oder auch Jahre später kann diese Phase erst kommen, ne? Dass man lange noch in der Trauer hängt, dass man dann auch lange das einfach komplett so wegschiebt von sich. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe auch erst im Rahmen meiner Facharbeit während meiner Ausbildung zur Katzenverhaltensberaterin wirklich angefangen, mich mit dem Tod von unserem Kater Max wirklich ja, zu beschäftigen, mich damit auseinanderzusetzen und das auch für mich zu verarbeiten. Weil immer, wenn das aufkam, habe ich es irgendwie wieder weggeschoben und das ploppen ja immer wieder, da haben wir ja auch schon mal im Privaten drüber gesprochen, immer wieder Bilder auf, es ploppen immer wieder Schuldgefühle auf und Gedanken, die von, ich habe keine Ahnung, wo sie herkommen, aber die einfach nicht gut sind. Und dann schiebt man das weg, weil man diese Gedanken auch nicht hören will oder sich gerade nicht damit auseinandersetzen will oder weil man vielleicht auch weiß, die sind Quatsch. Ne? Diese Gedanken, die sind nicht wahr. Und so ging es mir, dass ich dann auch wirklich erst, als ich angefangen habe, drüber zu schreiben, irgendwie auch akzeptieren konnte. Also mir war es vorher auch schon bewusst. Und aber dieses wirklich, was war seine Aufgabe und dass er wirklich eine Aufgabe in unserem Leben hatte und was wir auch für eine Beziehung hatten und dass diese Beziehung auch die ganze Zeit noch weiter existiert, nur auf einer anderen Ebene, das ist mir dann auch erst nach, ich weiß nicht, war bestimmt, war das ein Jahr mindestens oder so, wenn nicht sogar noch länger, wo ich dann wirklich erst ja angefangen habe, das Ganze zu akzeptieren. Dass es okay so ist, wie es ist und wie es gekommen ist und dass er diesen Weg für sich gewählt hat. Aber wenn man dann das Ganze akzeptiert, dann ja, ist das auch ein, also das ist dann auch ein Kapitel im Leben. Man macht keinen Haken dahinter, aber es gehört dann einfach zum Leben dazu. Und bei manchen Menschen geht das ganz schnell, bei manchen dauert das sehr lange. Und wie du schon sagst, auch alles total wertfrei, ne? Also Trauer bei Menschen oder über einen Menschen, stelle ich total gleich mit Trauer über ein Tier. Und niemand hat das Recht, sei es im Freundeskreis, Familienkreis, Kollegenkreis, in irgendeiner Art und Weise über diese Trauer zu urteilen, sie zu bewerten oder auch Situationen, in denen man war mit dem Tier. Wann und warum man entschieden hat, das Tier euthanasieren, also einschläfern zu lassen. Warum man entschieden hat, das Tier doch noch so lange bei sich zu Hause zu lassen, warum man sich für alternativ oder ergänzende Behandlung entschieden hat oder. Niemand ist in dieser Situation dabei, außer man selber, vielleicht noch sein Partner oder so. Und also hat auch niemand darüber zu werten, warum man etwas in welchen Situationen entschieden hat. Ne? In dem Moment hat man, und da bin ich fest von überzeugt, nach bestem Wissen und Gewissen entschieden und gehandelt. Und auch wenn man nach Bauch oder Herz entschieden hat, ist das total richtig in dem Moment. Ne? Und auch wenn jemand für sich entscheidet, ich kann das nicht, das Tier hat die Diagnose bekommen, wir sind jetzt an einem Punkt, wo auch der Arzt oder die Ärztin sagt, an dieser Stelle würden wir nicht weitermachen, auch wenn da sich jemand für die Euthanasie entscheidet, ohne nochmal tief in sich gegangen zu sein, auch das ist nicht zu bewerten. Weil jeder hat auch seine eigenen Grenzen und nicht jeder kann ein Tier palliativ auch nicht mit zum Beispiel meiner Unterstützung zu Hause betreuen. Das kann und möchte nicht jeder und das ist total in Ordnung.
Magst du noch mal so ein bisschen erzählen, wenn ja, du palliativ arbeitest mit den Katzeneltern? Also wir haben natürlich jetzt immer so ein bisschen was aufgegriffen. Wie sieht diese Arbeit genau aus? Machst du das dann online, irgendwie in Gesprächen oder fährst du auch mal nach Hause? Ja, seid ihr da irgendwie über Messenger in Kontakt oder ist es wirklich einfach ganz individuell, wie es gerade passt, wie es gerade gebraucht wird? Oder hast du da irgendwie so ein Schema F, nach dem du da vorgehst quasi?
Überhaupt kein Schema. Es ist so, wie mich die Anfragen erreichen. Und jetzt zum Ende dieses Jahres erreichen mich verhältnismäßig viele Anfragen. Natürlich sehr traurig, aber auf der anderen Seite freut es mich auch, dass Menschen sich diese Unterstützung einfordern. Und das ist ganz unterschiedlich. In den meisten Fällen ist es aber so, dass sie einfach jemanden zum Zuhören brauchen, vor dem sie keine Angst haben, derjenige belächelt es oder nimmt es nicht ernst. Also es ist so einer meiner Hauptaufgaben, das Zuhören und Verständnis dafür aufbringen. Viele schätzen auch den Erfahrungsaustausch mit mir, weil ich natürlich auch von meinen eigenen Erfahrungen berichte und ihnen dadurch auch ein Stück weit nochmal an der einen oder anderen Stelle eine andere Perspektive aufzeige, wie man Dinge vielleicht auch sehen oder wahrnehmen kann, auch aus Sicht des Tieres, aus Sicht der Katze. Ich bekomme auch immer wieder Anfragen, das und das ist jetzt der Ist-Zustand, das und das sagt der Tierarzt oder die Tierärztin, was sagst du denn? Ne, also sowas wie eine zweite Meinung, das finde ich immer sehr schwierig. Da grenze ich mich auch ganz klar von ab und sage, ich bin keine Tiermedizinerin. Wenn ihr eine zweite oder eine dritte Meinung wollt, geht nochmal zu anderen Tierärzten oder Tierärztinnen. Ich kann aber anhand der Anamnese, also anhand dessen, was mir über das Tier erzählt wird, wie jetzt der gesundheitliche Zustand ist, wie der Allgemeinzustand ist, wie ja der situative Zustand einfach ist. Sieht man noch Lebensqualität? Zeigt die Katze noch ihre Grundbedürfnisse? Was schafft sie körperlich noch, was schafft sie nicht? Sucht sie Kontakt zu ihren Menschen und so weiter und so fort? Genau, welche körperlichen Symptome? Anhand dessen kann ich natürlich schon Impulse geben, wie ich weiterverfahren würde mit dem Tier oder welche Möglichkeiten es gäbe, welche Ergänzungen man sich noch hinzuziehen kann oder auch einfach zu gucken, an welcher Stelle steht ihr als Halter oder Halterin gerade? Wie geht's euch? Was traut ihr euch selber noch zu und was möchtet ihr auch? Also was ist jetzt das Ziel? Warum schreibt ihr mich an? Was wünscht ihr euch von mir? Weil ich auch immer gucken muss, in welcher Lebensphase steckt ihr gerade? In welcher Trauerphase steckt ihr gerade? Wo sind eure Grenzen? Wie ist auch euer persönliches Setting? Seid ihr auch dazu bereit, euch vielleicht mal eine Woche krankschreiben zu lassen? Dürft ihr? Ist überhaupt nicht schlimm, muss man auch nicht rechtfertigen. Geht man zum Arzt und sagt, was Phase ist, weil ihr jetzt die Zeit braucht für euer Tier. Also es ist wirklich super, super individuell, was die Menschen sich von mir wünschen und was ich auch geben kann. Also manchmal ist es auch wirklich praktische Hilfe zu Hause, dass ich wie so ein ambulanter Pflegedienst dann unterstütze, zum Beispiel bei Medikamentengabe oder auch einfach mal zeige, wie kann man das Tier lagern oder wie kann man bequeme Plätze schaffen oder was braucht das Tier jetzt gerade, Wärme, Kälte, Nahrungsaufnahme, was gibt es da noch für Möglichkeiten, damit das Tier, weil es noch Hunger zeigt und Appetit, aber es vielleicht körperlich nicht mehr so richtig in der Lage ist, das normale Nassfutter zu fressen, was können wir machen, damit es dann halt noch was zu sich nehmen kann. Ne, Thema Unsauberkeit, der Umgang damit, das sind ja so Sachen, immer dieses Abwägen, was zeigt das Tier für körperliche Symptome, aber wie ist halt auch die Psyche? Und wenn das Tier halt so klar noch signalisiert, ich bin noch nicht so weit, ich will noch leben und hier noch am Familienleben teilnehmen. Körperlich geht es mir aber nicht mehr so gut, dass man da halt guckt, wie können wir unterstützen, auch in Absprache natürlich mit den Tierärzten, gerade wenn es dann um Injektionen zu Hause zum Beispiel geht, ne, oder Tablettengabe, die Leute trauen sich das nicht zu, da kann ich dann zum Beispiel unterstützen und helfen. Das kommt aber tatsächlich bisher noch nicht so häufig vor. Ne? Also es ist viel Beratung, Zuhören, oder auch mal über Zoom zum Beispiel oder Online-Meetings zu zeigen, okay, können wir mit Tellington T-Touch, mit Berührungstherapie was machen? Oder auch, was brauchen die Menschen gerade? Ne, das ist ja auch noch so das nächste große Thema. Wie geht's denen und wo kann ich da unterstützen? Einfach reden oder auch vielleicht das Angebot mit ätherischen Ölen mal machen. Einfach berichten darüber, nur dass sie es mal gehört haben. Wirklich die Leute so ein bisschen mit der Nase reinstupsen. Was brauchst du denn jetzt gerade? Ne, du möchtest deine Katze begleiten, du kannst jetzt aber gerade nicht mehr. Okay, was brauchst du? Was können wir machen, damit du den Weg halt mit ihr noch weitergehen kannst? Natürlich auch das Dasein wenn die Entscheidung getroffen wird, wir können nicht mehr und das Tier kann auch nicht mehr. Wir wollen jetzt den Weg zum Tierarzt oder zur Tierärztin gehen oder die Tierärztin soll herkommen, da einfach sozusagen da zu sein und sagen, es ist in Ordnung.
Bist du auch live dabei gewesen schon oder regelmäßig dabei oder wurde es gefragt?
Ich hatte jetzt zuletzt eine Situation, das muss ich auch noch so ein bisschen mit mir selber ausmachen. Da hatte ich jetzt noch ein Nachgespräch mit einer Kundin, wo ich die Katze palliativ begleitet habe und wir hatten noch telefoniert Anfang der Woche und sie hatte so ihren Fahrplan von mir bekommen und ich war dann aber in der Woche halt nicht hier in Rostock. Also ich war eine Stunde entfernt, anderthalb Stunden. Dann am Wochenende war es dann soweit, dass sie die Tierärztin zu sich nach Hause geholt hat, um die Katze gehen zu lassen. Und als wir jetzt im Nachgang drüber gesprochen haben, sagte sie, eigentlich hätte sie mich gerne dabei haben wollen für das Tier und auch für sich selbst. Aber sie wusste halt, ich bin nicht in Rostock und sie wollte mich halt aus meinem Freizeitsetting nicht rausholen. Und als ich zu Hause mit ihr telefoniert hatte, also ich war bei meinen Eltern, hatte ich eigentlich schon das Bauchgefühl, eigentlich müsste ich hinfahren und eigentlich braucht sie mich. Da habe ich auch noch ein bisschen dran zu knabbern, weil so Bauchgefühl hat mir gesagt, was ich machen sollte. So, ich habe es gespürt, sie hat es aber auch nicht ausgesprochen und ich habe mir gesagt, nee, sie wird mich schon fragen. Sie weiß ja eigentlich, dass sie mich fragen kann. Das war dann auch für mich so ein bisschen schwer, weil ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn ich da dabei gewesen wäre. Aber es ist halt auch wieder so ein Learning für mich, dass ich das auch nochmal klarer kommuniziere. Auch wenn ich halt nicht in der direkten Umgebung bin, aber für mich die Entscheidung getroffen habe, ich würde kommen, dass ich das auch kommuniziere, weil ich immer wieder auch bei meinen Kunden und Kundinnen merke, dass sie dann, dadurch, dass ich sehr vieles ehrenamtlich mache, also wenn ich für pflegerische Maßnahmen zu den Leuten nach Hause gehe, berechne ich das halt schon ein bisschen, ne? Aber dieses einfach nur Dasein, unterstützen, beraten, zuhören, online mal was zeigen, so ein bisschen Handling, das mache ich ehrenamtlich. Und das ist aber für die Leute dann oft so der Punkt, wir wollen sie jetzt nicht noch mehr stören und jetzt nicht noch mehr nachfragen und jetzt wollen wir auch noch, dass sie zu uns nach Hause kommt und dabei ist. Das ist dann, ja, kostet die Leute, glaube ich, echt viel Überwindung und ist, glaube ich, auch jetzt im neuen Jahr nochmal was ich angehen kann thematisch, da vielleicht noch mehr transparent zu zeigen und den Leuten dann ja auch sagen, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann, ich habe hier und da ein paar Vereine, dann lasst denen eine Spende zukommen, weil es ist halt, wie soll ich palliative Begleitung abrechnen? Also das geht so gegen meine Ethik, ne?
Ich weiß, wie du das meinst. Ja, auf der anderen Seite kommt es natürlich dann auch auf die, ich sag mal, in Anführungsstrichen Arbeitslast und die Häufigkeit dann auch drauf an, ne? Denke ich mal, wie viel Zeit man da dann auch langfristig investiert. Aber ja, ich verstehe deine Gedanken da total.
Es ist halt, also man muss ja schon mal drüber nachdenken, in der Situation, in der die Leute sind, die ist ja einfach schon mal echt schlimm. Dann diese Überwindung zu sagen, ich hol mir jetzt jemand Fremdes an meine Seite, der mich bei diesem Thema unterstützt und ich muss mich da ja auch emotional vielleicht ein Stück weit nackig machen. Das ist ja alles schon echt schlimm für die Menschen. Und es ist für mich halt ja ein Riesengeschenk, dass ich überhaupt Teil dessen sein darf, sie dabei zu unterstützen. Und da dann am Ende eine Rechnung zu schreiben, das kommt mir irgendwie falsch vor. Wie gesagt, wenn ich wirklich regelmäßig hinfahre zu jemandem, nach Absprache mit dem Tierarzt oder der Tierärztin Spritzen gebe, Verbände mache, was auch immer. Das ist was anderes natürlich, ne? Das ist eine ganz praktische Leistung. Sonst müssten sie damit zum Tierarzt fahren und müssten da das jedes Mal machen lassen, ne? Noch mehr Stress fürs Tier. Das ist was anderes, aber das ist einfach, also man muss auch überlegen, wo die Hospizbewegung herkommt und wie die angefangen hat. Das waren Ordensschwestern und Priester, die das einfach so aus Nächstenliebe gemacht haben. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen hält, ist das vielleicht so ein Stück, ja, was ich hier in meiner kleinen, in meinem Mikrokosmos irgendwie Gutes tun kann.
Wie schön. Danke, dass es dich gibt. Die Katzenwelt dankt es dir und die Menschenwelt auch, auf jeden Fall. Ich habe vorhin das schon mal so ganz mini angeteasert, als wir auf nächstes Jahr und so zu sprechen kamen. Ja, wir beide nehmen ja an einer richtig coolen Fachfortbildung teil, genau zu diesem Thema, wo ich mich schon richtig drüber freue. Und auch spannenderweise ist das Ganze irgendwie in mein Leben gekommen, wo das noch nicht präsent war, jetzt auch mit den Diagnosen und so weiter. Aber mich hat das da schon angezogen. Und ich glaube, das ist jetzt irgendwie auch, ja, einfach genau im richtigen Moment. Und das soll irgendwie so sein. Und ja, ich bin schon total gespannt Und auch wie passend, das haben wir jetzt auch erst im Nachhinein erfahren, dass wirklich wir beide uns da angemeldet haben und da ja ein paar Monate auf eine Reise gehen. Ich denke auch, dass es sehr spannend werden wird, transformativ, und ja, mal schauen auch, inwiefern das dann bei mir künftig eine Rolle spielen wird, auch bei meinen Katzenkunden und bestimmt auch in der Tierarztpraxis und natürlich auch für mich persönlich, weil es einfach gerade ja so Thema ist.
Ja, passiert nichts ohne Grund, ne? Es ist ja auch schön so, je älter man wird, merkt man ja auch einfach so, man darf Dinge auch einfach passieren lassen, Dinge kommen zu uns, ist nur so wenig, was wir selber steuern können in unserem Leben. Und da geht dann auch meistens so Menge von schief. Also es ist, glaube ich, ganz cool, wenn man Dinge einfach mal auf sich zukommen lässt. Und ich freue mich da auch sehr auf die Reise, auf die wir gehen, dass jetzt wirklich dieses Thema nochmal ganz, ganz konkret ja auf die Tiere zu beziehen. Ich habe da halt ganz, ganz viel im Selbststudium gemacht und ja auch gelernt über das geschriebene Wort, über Podcasts von einer Tierhospizkollegin aus Süddeutschland, die das viele Jahre gemacht hat. Und ich glaube, dass diese Fachweiterbildung, die wir da jetzt gemeinsam machen, das könnte dann nochmal so das i-Tüpfelchen sein. Und für deine Arbeit in der Tierarztpraxis ist das, glaube ich, echt Gold wert.
Ja, also ich habe jetzt halt, ne, durch das Erlebte und durch die Beschäftigung mit dem Thema halt, wie du ja auch merkst, schon so viele Gedanken, ne, und Ideen und wie auch immer. Also ich denke auf jeden Fall, dass ich da ganz viel für mich mitnehmen werde, in ja, welcher Art auch immer ich das dann nachher anwende. Aber ja, es wird auf jeden Fall ganz wertvoll. Carina, gibt es noch irgendwas so abschließend, was du ja den Katzeneltern mit auf den Weg geben möchtest, die sich entweder vor diesem Thema drücken, ne, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen oder sich vielleicht gerade so in so einer ähnlichen Situation beschäftigen, irgendwie eine schlimme Diagnose bekommen haben für ihre Katze oder tatsächlich auch ja irgendwie eine Mieze kürzlich verloren haben und da immer noch ja sich so in einer Trauer befinden.
Was ich unbedingt mitgeben möchte, ist, macht keine Übersprungshandlungen. Ne, das ist manchmal kommen so Diagnosen, solche ja schweren Themen, die ploppen manchmal einfach auf, alles läuft gut im Leben und dann auf einmal zack, bumm, wird einem da der Boden unter den Füßen weggerissen. Und das, da neigen wir manchmal dazu, dann im Affekt irgendwie ja Entscheidungen zu treffen, die wir vielleicht hinterher bereuen. Und da ist mein, das finde ich, ist ein ganz wertvoller Tipp, wirklich ja auf seinen Bauch und auf sein Herz zu hören, wirklich mal in sich zu gehen, vielleicht auch mit Menschen zu reden, die Ähnliches erlebt haben oder sich eben auch Hilfe von außen zu holen und sich einen Fahrplan zu machen. Durchatmen, atmen hilft immer. Durchatmen und wirklich überlegen, okay, was möchte ich jetzt für mein Tier? Was kann ich geben und wo darf unsere Reise jetzt zusammen hingehen? Dass man ja nicht einfach wahllos, ne, man fängt an zu googeln, viel hilft viel und man verliert sich so drin in diesem Machen, Machen, Machen und dann verliert man auch die Zeit, die man noch hat mit dem Tier. Ne? Ruhe bewahren und schauen, dass man, und wenn es nur von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag ist, sich einen Fahrplan machen, was kann ich dem Tier Gutes tun, was kann ich mir Gutes tun und das auch bewusst zu machen. Bewusste Zeiten mit dem Tier, bewusste Zeiten aber auch für sich alleine. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, das Tier ist gerade stabil oder mein Partner ist bei dem Tier, ich gehe jetzt mal ins Kino oder ich treffe mich jetzt mit einer Freundin oder was auch immer, um Energie zu tanken, um mir einfach mal was ganz bewusst Positives jetzt in meinen Tag zu holen und einmal einen kurzen Moment mich zu erden, zu mir selbst zurückzukommen, um dann wieder mit doppelter Energie für mein Tier da zu sein. Das ist ganz wichtig, dass man nicht schon gleich am Anfang die Diagnose kommt. Der Tod des Tieres steht greifbar bevor und da sich zu 1000% reinzustürzen und dann irgendwie gar keine Kraft mehr zu haben, wenn es dann wirklich soweit ist. Ja, weil man braucht viel Kraft, wenn man sein Tier begleitet. Egal ob kurz oder lang, das kostet sehr, sehr viel Energie. Und darum ist es ganz wichtig, mit seiner Energie zu haushalten. Aber auch Verantwortung zu übernehmen. Na, das ist, wir neigen dann auch gern dazu, die Verantwortung abzugeben, um Umfeld zu fragen, was würdest du denn tun, sich an den Tierärzten festzuklammern, was sagen die Verhaltensberater, palliative Begleiter, was sagt ihr, was soll ich machen? Nee, die Entscheidung, man kann sich Impulse holen, Aber die Entscheidung trifft man dann gemeinsam mit dem Tier. Und da ist es auch wichtig, seine Katze oder seinen Kater im Fokus zu haben, auch mit dem ins Gespräch zu gehen, in die Kommunikation. Und dafür muss man kein Tierkommunikator sein. Wir kennen unsere Tiere am allerbesten. Wir kennen ihre Körpersprache. Wir haben alle unsere eigene Sprache und Kommunikation mit unseren Tieren. Und die sagen uns so viel und zeigen uns so viel, was sie möchten, wo sie gerade auch stehen. Und das, glaube ich, ist somit das Wichtigste, dass wir weniger auf das Außen hören, sondern mehr auf unser Herz, unser Bauch und vor allem auf das Tier, um das es geht. Weil das wird uns den Weg zeigen, so wie es auch im Leben uns den Weg zeigt und jeden Tag signalisiert, was es braucht, was es möchte und was es nicht möchte, zeigt uns das auch am Lebensende. Das kann uns, glaube ich, ganz viel Angst und Unsicherheit nehmen, weil die Tiere wissen, wie sie leben und sie wissen auch, wie sie sterben. Also da sind sie uns ein bisschen was voraus.
Wie geht ihr denn mit dem Thema Trauer um? Vielleicht habt ihr auch schon mal euch ganz bewusst mit dem Verlust eurer geliebten Katze beschäftigt oder auch beschäftigen müssen. Und was hat euch in dieser schweren Zeit denn am meisten geholfen? Teilt eure Erfahrungen wie immer gern zu diesem sensiblen, aber so wichtigen Thema, wenn ihr mögt, über E-Mail an podcast@deine-tierwelt.de oder schreibt uns auch gerne über Instagram. Und ich freue mich natürlich wieder riesig, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn noch nicht geschehen, wenn ihr uns 5 Sternchen gebt und ihn ja mit euren Katzenfreunden teilt. Und vielleicht kennt ihr ja jemanden, für den diese Folge gerade jetzt ganz wertvoll wäre. Und aus persönlicher Betroffenheit kann ich nur sagen, sprecht darüber. Sprecht darüber, sagt, wie ihr euch fühlt, was ihr denkt und ja, haltet eure Gefühle, eure Emotionen nicht zurück, denn ja, es kommt irgendwann sowieso an die Oberfläche. Schämt euch nicht, auch wenn ihr vielleicht mal belächelt werdet von außen und euch nicht jeder versteht. Es gibt hier kein richtig oder falsch und wie Carina auch schon sagte, jeder trauert da wirklich auf seine eigene Weise. Wir dürfen den Raum für dieses Thema noch viel weiter öffnen und ja, vor allem auch das Geschenk dahinter erkennen. Und liebe Carina, ich danke dir so sehr, dass du heute hier warst. Es war wirklich ganz, ganz wunderbar mit dir. Und auch wenn das gerade noch sehr schwer in meinem Herzen ist, dieses Thema, habe ich mich mit dir sehr, sehr wohl gefühlt. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir und freue mich auch, dass ich dir ein gutes Gefühl bei diesem Thema geben konnte und ich hoffe auch, dass ich die Zuhörer und Zuhörerinnen da so ein bisschen abholen kann, ein bisschen weniger Angst zu haben vor diesem Thema. Wir können uns nie auf den Tod vorbereiten, da gibt es kein Einmaleins, aber wir können Vorbereitungen treffen und wir können uns zumindest mal mit dem Gedanken beschäftigen, dass unsere Tiere wahrscheinlich vor uns diese Erde verlassen werden. Und ich glaube, wenn wir das machen und das im Hinterkopf behalten und wissen, dass es Hilfe gibt, dass es Unterstützung gibt, auch ganz greifbar, was wir als Tierhalter und Halterin übernehmen können, um unser Tier zu unterstützen, kann uns das wirklich helfen, ein bisschen ja, die Angst vor diesem schweren Thema zu verlieren und Tod und Abschied ja, so ein bisschen zu entmächtigen. Dass das was ganz furchtbar Schlimmes ist, das ist es, selbstverständlich, aber man kann es sehr, sehr angenehm für das Tier und auch für uns als ihre Menschen gestalten.
Und in diesem Sinne, achtet gut auf euch und genießt die Zeit ganz bewusst mit euren Liebsten. Und ja, bis ganz bald, eure Tina.